Liebe Zuhörer und Zuhörer, wir sind jetzt hier im Dom, haben den Kreuzgang verlassen, können so ein bisschen jetzt nachvollziehen, was Norbert von Zanten wohl mit Ratzeburg zu tun hatte, haben jetzt auch von Bischof Evermuth gehört und Christian Lobbau, unser Stadtarchivar und ich stehen jetzt tatsächlich an der Platte, an der Grabplatte von Bischof Evermuth.
Ja, wir haben für die ersten Ratzeburger Bischöfe nicht mehr die Original-Grabplatten. Das heißt, die sind später gesetzt worden. Wir haben 8 gleichartig gestaltete, fast quadratische Platten, die vorne im Altarraum zu finden sind. Auf jeder Seite des Altars sind 4 Platten in den Boden eingelassen und die haben auch eine ganz schlichte Inschrift, also es ist der Name da, Evermuth, und dann steht da erster Bischof, also Episcopus Primus, und es ist dann dargestellt auch ein Bischofsstab dabei.
Aber es ist wirklich auch klein und schlicht.
Ne? Das ist sehr schlicht. Ja, es gibt eben auch sehr opulent gestaltete Grabplatten für die späteren Bischöfe des Ratzeburger Doms, aber diese ersten, die sind ganz einfach und schlicht gehalten.
Entspricht das auch ein bisschen dem Verständnis von Prämonstratenser?
Eigentlich schon. Also wenn man sagt, der Urgedanke war, sich der Jerusalemer Urgemeinde wieder anzunähern, Schlichtheit in der Lebensführung, Askese, und dann würde man so etwas ja auch erwarten. Und
also nicht so was Prunkvolles.
Also Evermuth, man weiß aus den Lebensbeschreibungen, die überliefert sind, einiges über ihn. Von ihm wurde gesagt, dass er besonders streng auch auf die Einhaltung der Vorschriften geachtet hat. Und möglicherweise ist er damit auch in Magdeburg, als er Propst war, teilweise angeeckt. Also das wurde schon auch kritisiert, dass er dann forderte, dass in der Fastenzeit oder in der Passionszeit vor Ostern oder in der Adventszeit 2-mal in der Woche bei Wasser und Brot gefastet werden sollte. Also das hat er schon sehr streng versucht, auch durchzusetzen. Insofern passt so eine schlichte Grabplatte auch dazu sehr gut.
Also es ist ja auch, wenn man sich überlegt, in der Zeit, wo er dann hier gewirkt hat, ja eine unglaubliche Leistung. Den Dom wird gebaut, das Kloster hier wird gebaut und eingerichtet. Also das ist ja also eine wirkliche Lebensleistung.
Also das Kloster ist eben nach seiner Zeit entstanden, aber hier das verantwortlich auch zu leiten, das war wichtig. Viel wichtiger aber ist noch gewesen, dass natürlich überhaupt zu der Zeit, als er hierher kam, gar keine kirchliche Struktur da gewesen ist. Auch diese kirchliche Struktur, Gründung von Gemeinden, das musste erst einmal eingerichtet werden.
Das heißt, das Bistum war wie ein weißes Blatt.
Das war praktisch ein weißes Blatt.
Und wo wahrscheinlich auch eher die slawische Glaubensrichtung noch unter der Decke schwebt.
Also es ist eine Zeit des totalen Umbruchs gewesen. Bis Heinrich der Löwe hierher gekommen ist und das Gebiet dann auch erobert hat, haben hier eben Slawen gelebt. Und es kommen jetzt zum einen ganz neue Siedler aus Niedersachsen, aus Westfalen. Die waren natürlich Christen und kamen hierher. Dann hat natürlich Heinrich der Löwe das politische Leben umgekrempelt. Das musste eine neue wirtschaftliche Struktur sich etablieren, denn diese neuen Siedler brachten auch eine ganz andere Wirtschaftsweise mit, andere technische Voraussetzungen, andere Pflüge, als sie zum Beispiel die Slawen im Einsatz hatten. Dazu kam eine neue kirchliche Struktur. Das ist eine völlige Umwälzung gewesen, vielleicht vergleichbar mit dem Zug der Siedler nach Westen in den Vereinigten Staaten. Also, dass da etwas ganz Neues entstand und das musste eben entsprechend auch begleitet werden. Das musste eine neue Struktur bekommen.
Das klingt auch wirklich viel nach Verwaltungsaufgaben. Das war ja, glaube ich, auch ein ganz wesentlicher Punkt, also auch für einen Landesherrn, dass die Kirche auch das Land mitverwaltet.
Ja, das war ein sehr enges Zusammenspiel zwischen weltlicher und kirchlicher Macht. Und auch die Kirche hatte zur Ausstattung, zu ihrem Unterhalt von Heinrich dem Löwen eben Land erhalten. Und aus diesem Land ist später auch ein eigenes Gebiet, ein Territorium der Ratzeburger Bischöfe gewesen. Der größte Teil lag eben im Mecklenburgischen, im späteren Ratzeburger Land oder Fürstentum Ratzeburg. Das ist Gebiet des Bistums gewesen. Ja.
Jetzt hörte ich eben schon, dass das Kloster ganz offensichtlich, als es dann ja gegründet war und aktiv war, ja eigentlich Zentrum des kirchlichen Lebens hier in der Region war und auch Impulse gesetzt hat für Gemeindegründung. Ja. Wie hat sich das entwickelt und wie lange hat dieses Kloster denn gearbeitet?
Also das Kloster mit den Prämonstratensern hat insgesamt rund 350 Jahre bestanden. Es beginnt mit der Gründung des Bistums 1154, mit der Ankunft der ersten Mönche, die dann eben auf dem St. Georgsberg sind. Und das endet damit, dass dieses klösterliche Leben und auch das gemeinschaftliche Leben aufgelöst wird 1504. Das sind also fast genau 350 Jahre. Anfang des 16. Jahrhunderts eine sehr starke Verweltlichung und dem trägt der Papst praktisch Rechnung, indem er die Prämonstratenser, die dann hier sind, praktisch von ihren Verpflichtungen entbindet, auch des gemeinschaftlichen Lebens. Und sie sind dann anschließend weltliche Domherren, haben also ihre Funktion weiter inne, aber haben eigene Wohnhöfe rund um den Dom, also der Domhof. Dieses ganze Gebiet hier wird dann von den Domherren bewohnt, mit ihren eigenen Höfen, den Kurien. Aber diese quasi klösterliche Gemeinschaft, die endet dann Anfang des 16. Jahrhunderts.
Was für eine Auswirkung hatte diese Klosteransiedlung und auch das Wirken des Klosters auf die Entwicklung der Stadt? Kann man das so ein bisschen erschließen?
Ja, wir haben natürlich nicht allzu viele Quellen, die uns Auskunft darüber geben, aber wir können uns vorstellen, dass so ein kirchliches Machtzentrum, und dazu kommt ja auch noch ein weltliches Machtzentrum mit der Burg Ratzeburg, dort wo wir die Schlosswiese heute haben, dass das natürlich viele Menschen auch anzieht. Es ist eine große Baustelle für Jahrzehnte. Das heißt, Bauleute müssen hier leben und versorgt werden.
Zum Teil ja dann auch ein Leben lang
leben. Die wahrscheinlich ein Leben lang hier zum Teil gewesen sind, sesshaft geworden sind, die versorgt werden, dann wieder andere hierher ziehen. Und in diesem Umfeld des neu entstehenden Bistums und der Burg entsteht dann eine Ansiedlung, die sich zu einer Stadt entwickelt. Das heißt, ohne Bistum wäre Ratzeburg in der Form mit Sicherheit gar nicht entstanden. Da wäre irgendetwas ganz anderes gewachsen möglicherweise. Aber so, wie sich die Geschichte entwickelt hat, geht das eben auch darauf zurück.
Und wenn ich jetzt nochmal in Richtung Kirche schaue, das heißt also auch viele der Kirchen, die wir jetzt hier auch im Umland von Ratzeburg, vielleicht magst du auch nochmal sagen, wie weit das wirkte, das Bistum,
ja,
die sind dann tatsächlich oder gehen auch auf die Arbeit der Prämonstratenser dann zurück.
Ja, also das Bistum Ratzeburg ist ja von Heinrich dem Löwen gegründet worden, gleichzeitig aber auch ein Bistum Schwerin und in Lübeck. Und damit waren die Grenzen eigentlich festgelegt. Also im Norden ist die Grenze nach Lübeck gezogen, dann die Bille ist die Abgrenzung zu Hamburg, dann geht es die Elbe entlang. Und im Osten reicht das Bistum bis nach Wismar, wo dann das Gebiet des Bistums Schwerin beginnt. Das ist also ein relativ großes Gebiet gewesen. Und in diesem Bistum entstehen nun überall neue Kirchen. Das heißt, es wird festgelegt, welche Kirchengemeinden gegründet werden sollen, welche Dörfer Mittelpunkt sind, wo die Kirchen gebaut werden. Und diese kirchliche Struktur ist durch die Jahrhunderte bis heute zu erkennen. Es hat natürlich immer kleinere Abweichungen gegeben, aber diese Entscheidungen, die in den ersten Jahrzehnten getroffen werden, die wirken sich über die Jahrhunderte aus und die können wir bis heute nachvollziehen.
Ja, genau, wie wir ja tatsächlich, wir fingen ja mit dem Jubiläum an, 900 Jahre zurück, dass ein Ereignis, das vor 900 Jahren in Nordfrankreich stattgefunden hat, letztendlich auch ein Jubiläum in Ratzeburg ist, weil es eigentlich unmittelbare Auswirkungen auf Ratzeburg hatte.
Genau.
Für ein Stadtarchiv war doch bestimmt eine ganz spannende Geschichte.
Das ist natürlich immer faszinierend, bei ganz unterschiedlichen Ereignissen zu sehen, wie Dinge, die europäische Auswirkungen gehabt haben und bis heute haben, sich dann auch in unserem unmittelbaren Umfeld ausgewirkt haben und noch auswirken. Und das macht dieses Jubiläum eben auch deutlich. Zentrum für diese Veranstaltung wird Magdeburg sein in Deutschland, aber es ist ein Projekt, für das man sich Partner auch gesucht hat in der Tschechischen Republik, in Prag, Kloster Strachow, wo die Premonstratenser sehr präsent sind, und die Parkabtei in Löwen in Flandern, Belgien. Das sind dann so die entscheidenden Punkte und das ist diese Achse, die man jetzt für das Jubiläum auch dann gezogen hat.
Was steuert denn ganz konkret jetzt, um in die Gegenwart zu kommen, das Stadtarchiv denn zu diesem Jubiläum bei? Was haben Sie da so ein bisschen schon überlegt?
Also es wird hier natürlich in Ratzeburg, das als Korrespondenzort in dieses große Magdeburger Projekt eingebunden ist, eine Reihe von Veranstaltungen geben. Wir haben in den Vorbesprechungen uns jetzt vor allen Dingen überlegt, dass wir Führungen im Dom anbieten. Wir können eben anhand der Baulichkeiten, die aus der Zeit stammen, einiges erzählen. Und wir haben die Grabplatten der Ratzeburger Bischöfe. Wir können also anhand deren Lebensgeschichte etwas den Menschen nahebringen. Wie hat sich das Ganze entwickelt? Was sind das für Menschen gewesen? Was hat sie bewegt? Was haben sie auch bewirken können?
Wir haben ja gleich noch einen weiteren Gast. Und ist es richtig, wenn ich ihn so vorstellen darf, dass er eigentlich auch in der Nachfolge von Bischof Evermuth steht, ein Domherren?
Also, wenn man ganz großzügig ist in der Formulierung, dann ist natürlich die heutige Domgemeinde, hat ihre Wurzeln und ihre Traditionen genau darin, ja.
Wir lächeln jetzt beide, weil wir reden jetzt von Dompropst Reuß, den wir auch gleich noch treffen werden, weil natürlich auch die Domgemeinde viel geplant hat. Da wird er uns ja gleich was zu erzählen. Und aus meiner Sicht ist es vielleicht schon der Nachfolger Domherr.
Ja, dann können wir das so durchgehen lassen, denke ich, genau.
Auf jeden Fall bedanke ich mich erstmal bis hierhin für diese geschichtliche Einordnung und dass wir einmal nachvollziehen können, was das alles hier mit Ratzeburg zu tun hat. Vielen Dank, Christian Loper, für die Zeit.
Sehr gerne.